ziehen, wollen wir nichtsdestotrotz jetzt starten. Ja? Ich darf Ihnen André Holm vorstellen. André Holm war auch hier mal wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er hat ein größeres Verbundprojekt möglich gemacht. Ein Verbundprojekt, das unter anderem jetzt auch in diese Vorlesungsreihe auch einbringt. Dieses Verbundprojekt nennt sich Neuordnung des städtischen neoliberalen Zeitalters, worin aus verschiedenen Perspektiven der Transfer von internationalen Modellen wie Business Improvement District, New Public Management etc. pp. In deutsche Städte untersucht wird. Also die Anwendungen, die Konsequenzen. In dem Kontext von neoliberaler Stadt und Reorganisation von Städten wird jetzt André dann, wie es ihm dann auch gebührt, als derjenige, der dieses Forschungsantrag dann auch möglich gemacht hat, wird er den Eröffnungsvortrag halten. Alle, die hier drin sitzen, wissen, wer André ist. Ich brauche ihn also nicht mehr vorstellen. Er hat aber jetzt schon angekündigt und deswegen sage ich das auch, er wird entsprechend berlinerisch nuscheln, er ist nämlich Berliner, so dass dann auch nächstes Mal weniger Leute da sind. Das hoffe ich nicht. Ich soll noch sagen, die hinten stehen, könnten doch nach vorne kommen und sich in die erste Reihe hier auf den Boden setzen. Nee, soll nicht sein. Also wollen sich nicht, der Boden ist nicht so dreckig. Na gut. Okay, genau, Stefan, mach mal den Anfang und die anderen kommen dann, ja? Also, nicht so schüchtern. Gut, dann gebe ich dir jetzt den Raum. Vielen Dank.
Okay, ja, vielen Dank, Susanne. Vorgestellt wurde ich. Vielen Dank für die herzlichen Worte. So ein Verbundprojekt, das muss ich jetzt zurückgeben, das funktioniert natürlich nur, weil das ein kollektiver Prozess ist, wo alle mitarbeiten und von daher war ich da ein kleines Rädchen an diesen Anträgen, die da gestellt wurden und es ist wunderschön, dass es dieses Projekt jetzt gibt, dass auch die Ringvorlesung sich ja mit der Neuordnung des Städtischen beschäftigen wird und ich werde versuchen, sozusagen einen Mini-Aspekt, einen kleinen Aspekt aus diesen Diskussionen um neoliberale Neuordnungen in der Stadt heute vorzustellen. Ich habe als Titel gewählt, die Stadt ist unsere Fabrik. Da werde ich gleich noch drauf kommen. Das ist natürlich, mindestens für die, die eine marxistische Grundbildung genossen haben, sozusagen eine große Provokation. Also wie kann die Fabrik Stadt sein? Wir werden darauf kommen, dass die Fabrik vielleicht gar nicht der Ort ist, wo Mehrwerte tatsächlich geschöpft und produziert werden. Trotzdem glaube ich, dass das ein ganz instruktiver Vorschlag ist, der von Michael Hart und Antonio Negri in die Diskussion gebracht wurde und wir auch als kritische Geografin, als Stadtforscherin davon sozusagen ein paar Überlegungen mit in unsere Arbeit aufnehmen könnten. Im Untertitel klingt es dann ein bisschen sachlicher, es geht um raumbezogene Inwertsetzungsstrategien und ihre Effekte. Ich bin hinten auch zu hören, oder? Gut, dann mache ich ungefähr in der Lautstärke weiter oder versuche das zumindest. Und werde mir zu Beginn sozusagen überlegen, also dieses Thema ein bisschen einzugrenzen. Ich werde also nicht alle raumbezogenen Inwertsetzungsstrategien in den Fokus nehmen, sondern werde mich, wie es hier auch dasteht, erstmal auf den Wohnungssektor beschränken, um das Thema so ein bisschen fasslicher zu machen und habe in einer kleinen Analyse von sozusagen aktuellen stadtsoziologischen, geografischen Debatten mal geguckt, welche Themen werden eigentlich gerade sozusagen als aktuelle Stadtentwicklungstrends sozusagen vielfach besprochen. Da ist das unvermeidliche Thema der Gentrification, was seit 2005, 2006 auch in der deutschsprachigen Wissenschaftsdebatte sozusagen mit vielen Publikationen und Veröffentlichungen sozusagen an Raum sich genommen hat, ist natürlich auch ein Abbild von den tatsächlichen Entwicklungen in den Städten. Gentrification, ich denke, das Konzept werden die meisten von den Geografiestudierenden hier schon mal gehört haben. Das ist das Modell oder der theoretische Ansatz der Verdrängungsprozesse im Zuge von städtischen Aufwertungsmaßnahmen versucht zu beschreiben. Als so ein ganz klassisches Beispiel sehen Sie auf dem Bild einen Ausschnitt eines Ostberliner Altbauquartiers, wo man sozusagen die Zustände vor und nach der Sanierung in einem Bild festgehalten hat. Und das ist eben symptomatisch für die Gentrification-Prozesse, dass eben auch die baulichen physischen Strukturen in der Stadt, in den Nachbarschaften aufgewertet werden, aber aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive natürlich viel, viel interessanter als die Veränderung der toten Materie, sind die Veränderung der sozialen Beziehungen, der Bevölkerungszusammensetzung etc. pp. Und aus der Perspektive, die ich vorstellen will, interessiert uns natürlich vor allen Dingen die Art und Weise, wie in diesen Aufwertungsgebieten, Gentrification-Gebieten tatsächlich gewirtschaftet wird, wie also in Wertsetzungsstrategien aussehen. Damit beschäftigt sich die Gentrification-Forschung. Ein zweiter großer Aspekt, der bei den aktuellen Stadtentwicklungstrends etwa seit Anfang der 2000er Jahre auch bei Planerinnen und Planern einen großen Raum in der Diskussion genommen hat, ist die Privatisierung. Die Privatisierung von ehemals öffentlichen oder Werkswohnungsbeständen, die ja in Deutschland, das haben die meisten sicher auch über Pressemitteilungen oder das intensive Verfolgen von stadtpolitischen Debatten vielleicht auch mitbekommen, seit Anfang der 2000er Jahre gekennzeichnet war, dass große Bestände en bloc in der Regel auch an internationale Investoren verkauft wurden. Damit unterscheidet sich die Privatisierungspraxis, die wir in Deutschland beobachten können, sehr deutlich von Privatisierungsmodellen, die es in anderen Ländern gibt, wo wir eher Formen der Mikroprivatisierung beobachten können, wenn wir an England beispielsweise denken oder an die Wohnungsprivatisierung in den ehemals sowjetischen Ländern, also in Russland, in der Ukraine, in Belarus oder in den anderen sozusagen osteuropäischen Transformationsstaaten, wo Privatisierung zwar auch im Umfang sehr umfangreich oder fast vollständig stattgefunden hat, eben in dem Übergang einer sozialistischen Planwirtschaft hin zu einer kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft, aber die Privatisierung in der Regel eine Mikroprivatisierung war, dass nämlich die Bewohnerinnen und Bewohner in den Status von Eigentümern erhoben wurden oder sich in England mit dem Recht auf Kauf, mit dem Right to Buy, den Eigentumstitel sehr preiswert kaufen konnten. Ja? Und davon unterschieden ist aber die Privatisierung, die wir hier in Deutschland beobachten können, wo große Blöcke an institutionelle Anleger vergeben werden. Ein drittes Thema, was in der letzten Zeit immer mal wieder in wissenschaftlichen Ausführungen auch diskutiert wird, ist die Frage, was für Wohnungen werden eigentlich jetzt noch neu gebaut? Wie sieht der Wohnungsbau aus? Da ist es sicher nicht nur in Frankfurt und in Hessen so, dass der soziale Wohnungsbau oder der Massenwohnungsbau deutlich auf dem Rückzug ist, wenn wir uns die Zahlen angucken. Es gibt klar fortgesetzt immer noch Suburbanisierungstendenzen, die aber vom Tempo und vom Umfang her deutlich nachgelassen haben. Und das, was zurzeit in vielen Städten beobachtet wird, ist, dass Wohnungsbau eben vorrangig in Luxuswohnanlagen, in teuren Wohnanlagen stattfindet. Wenn Sie beispielsweise an Hamburg, die Hafen City denken, wo mehrere tausend Wohnungen sozusagen im Hochpreissegment geschaffen wurden. Und das auch ein Bild davon ist, dass sich die Art und Weise, wie in der Stadt investiert wird, in den Wohnungssektor deutlich verändert hat. Das sind im Prinzip sozusagen kleine empirische Befunde dafür, dass wir bestimmte Stadtentwicklungstrends haben. Interessant für unsere Debatte ist sicherlich, wie wird das sozusagen eingeordnet, was für Vorschläge der Theoretisierung gibt es dazu. In einigen Debatten wird Henri Lefebvre, französischer Philosoph, Universalgelehrter, der schon auch länger verstorben ist, der in den 60er, 70er Jahren aber sich viel mit Stadtentwicklung beschäftigt hat, der wird jetzt im Prinzip sozusagen zum Propheten erhoben, weil alles das, was wir in den Städten gerade beobachten, er schon Ende der 60er Jahre vorhergesagt hat oder spätestens Anfang der 70er Jahre, als er von der vollständigen Urbanisierung der Gesellschaft gesprochen hat und unter anderem diese Tendenz aufgezeigt hat oder sozusagen analysiert hat, dass er gesagt hat, die Stadtentwicklung, die wird davon geprägt sein, dass das Zentrum, also auch räumlich das Zentrum der Städte, aber auch im übertragenen Sinne als Zentrum von Macht und von Entscheidungs- Mächten, also von ökonomischer und politischer Macht, dass das Zentrum alle peripheren Elemente ausstößt und die Reichtümer im Zentrum kondensiert werden. Und die Pariser Stadtentwicklung gilt sozusagen mit dieser sehr starken, auch räumlich verorteten Zentrum- und Peripherie-Polarisierung so ein bisschen als das Musterbeispiel von solchen Entwicklungen. Und wir können aber in all diesen Diskussionen, die ich eben angerissen habe, wenn wir über Gentrification, über diese Luxusneubauten nachdenken, genau sozusagen diese Tendenz letztendlich abgebildet sehen. Zwei andere, Stefan Kipfer und Christian Schmid, Schweizer, was sind die eigentlich? Geografen, Stadtforscher, die haben das anders noch auf den Punkt gebracht, haben gesagt, das, was wir in vielen Städten erleben, das ist die Kommodifizierung des Urbanen, das heißt also die Unterordnung städtischer Entwicklung unter wahren Gesichtspunkten, ja, also in die Verwertungslogiken einbeziehend und zeigen damit sozusagen auch, dass sich die Art und Weise der Investitionsstrategien deutlich verändert hat. Ich will bei diesen Interpretationen nicht stehen bleiben, sondern gleich sozusagen zum Titel der heutigen Vorlesung oder des Vortrags kommen und Michael Hart und Antonio Negri hier kurz vorstellen, die sich all diese Tendenzen auch angeschaut haben, die in ihrem Multitude-Buch teilweise auch über diese Prozesse geschrieben haben und im Prinzip zu dem Punkt gekommen sind, dass sie sagen, die Stadt hat sich damit ganz grundsätzlich verändert. Ja? Und sagen, die Stadt ist die Fabrik des 21. Jahrhunderts. Und sie sagen zum einen, und das ist sozusagen nicht nur auf den Wohnungsbereich beschränkt, sondern auf die gesamtgesellschaftlichen Funktionen von Stadt, dass die Stadt von einem Wohlfahrtscontainer hin zu einer Produktivitätsressource sich verändert hätte. Ja? Und wir müssen uns so ein bisschen zurückbesinnen. Einige werden das ja noch erlebt haben vom Alter her, wenn wir an die 70er oder 80er Jahre denken, in denen Stadtentwicklung ganz stark davon geprägt war und auch die stadtpolitischen Diskussionen, die akademischen Diskurse um Stadtentwicklung, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Stadt sozusagen wesentliche Versorgungsaufgaben für die Gesellschaft bereitstellt. Ja, da werden die Wohnungen für die Armen bereitgestellt, da sind die Anlaufstellen für die ökonomisch Ausgegrenzten. Die Stadt ist von starken regulativen Eingriffen des Staates, aber auch der Lokalregierung geprägt gewesen in ihrer Entwicklung, hat sich beispielsweise im Planungsrecht der Bundesrepublik sozusagen die sozusagen Schaffung der Voraussetzungen für gleichwertige Lebensverhältnisse auf die Fahnen geschrieben. Ja, also das heißt also, Stadtpolitik war ein Versuch, sozusagen soziale, ökonomische Unterschiede auszugleichen in der Gesellschaft. Ja, und da kommt dieser Begriff des Wohlfahrtscontainers her, also dass die Stadt sozusagen wesentlicher Zielpunkt und ein wesentliches Instrument der Wohlfahrtspolitiken war. Das kehrt sich um, sagen Hart und Negri, die Stadt wird immer mehr zu einer bloßen Produktivitätsressource. Das erleben wir in den stadtpolitischen Debatten, wenn gesagt wird, also die Städte sind in unternehmerischer Konkurrenz zu anderen Städten. Wir haben den Standortwettbewerb, ja, der seit Ende der 80er Jahre in Deutschland in vielen Städten diskutiert wird. Und wir haben aber auch bei den veränderten Arbeitsbedingungen im Kreativbereich oder in der Wissensökonomie, im Dienstleistungsbereich im Allgemeinen Diskussionen, die sagen, da spielen plötzlich städtische Verhältnisse, da spielen städtische Voraussetzungen, eine bestimmte Dichte, eine bestimmte Nähe, die Stadt der kurzen Wege, eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass überhaupt das Dienstleistungs- oder wissensökonomische Produktionsmodell aufrechterhalten werden kann. Wir werden dazu gleich später noch ein bisschen ausführlicher kommen. Zweitens, das ist jetzt nicht so spektakulär, ist aber die Metapher zur Fabrik, um die Metapher, die Stadt sei unsere Fabrik, wichtig zu verstehen, sagen Hart und Negri, dass die Stadt der Ort der verdichteten gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Da sagen Historiker, das war die Stadt schon immer, das ist jetzt nicht so richtig besonders. Sie setzen das aber in ihrer Perspektive nochmal sehr besonders mit Perspektive auf mögliche Protestbewegungen, auf soziale Konflikte, die es in der Gesellschaft gibt, ab und sagen, das hat sich tatsächlich im Vergleich zur Industriegesellschaft, ja, die wir bis in die 70er Jahre in Westeuropa oder Nordamerika beobachten, haben sozusagen tatsächlich verlagert. Ja, wenn wir schauen, wo sind sozusagen große gesellschaftliche Debatten, wo gibt es große Proteste, jetzt vielleicht jenseits irgendwie der Frage mit der Atomkraft, dann sind das sozusagen nicht mehr die großen Betriebskämpfe, dann sind das nicht mehr die gewerkschaftlichen Mobilisierungen, die sich sozusagen in gesamtgesellschaftliche Diskurse schaffen zu integrieren, sondern das sind das so Themen wie Stuttgart 21 beispielsweise oder Recht auf Stadtbündnisse in Hamburg, die sich rund um das Thema Wohnen, Mietpreise, Entwicklung des öffentlichen Raumes kümmern. Ja, also also da gibt es nicht den großen institutionellen Partner, aber Fragen, wie die Stadt entwickelt werden soll, wie die unmittelbaren Lebensbedingungen entwickelt werden sollen, haben sich spätestens seit den 80er Jahren auch in einer Fülle von Bürgerinitiativen und neuen sozialen Bewegungen sozusagen hervorgetan. Und aus der Perspektive von Hart und Negri oder das Argument von Ihnen ist sehr stark, dass Sie sagen, die sozusagen für die klassischen sozialen, für die alten sozialen Bewegungen, ja, die als Arbeiterklassebewegung, Arbeiterparteien vielleicht in den Geschichtsbüchern nachzulesen sind, für die war die Fabrik sozusagen, also nicht nur das organisatorische Zentrum, ja, wo man die einzelnen Gruppen organisiert hat, die dann Mitglieder in den Parteien und Gewerkschaften waren, sondern die Arbeitskämpfe waren auch das zentrale Thema. Ja, der Auseinandersetzung. Und das sozusagen breitet sich aus und die beiden sagen, dass die sozusagen Stadt in diesem Sinne die Fabrik ersetzt. Ein wichtiger Punkt in ihrer Argumentation, warum sie sagen, die Stadt ist unsere Fabrik, bezieht sich auf die neuen Arbeitsverhältnisse im wissensökonomischen Bereich oder vielleicht im weitesten Sinne im Dienstleistungsbereich, in der sie mit dem Schlagwort der biopolitischen Produktion letztendlich davon ausgehen, dass die Produzierenden einer relativen oder tendenziellen Autonomie gegenüberstehen oder von also dass das Produzieren sozusagen von Wissen, von neuen Projekten, von einer relativen Autonomie der Produzierenden geprägt ist und gehen dabei so weit, dass sie letztendlich behaupten, zumindest, dass in der Art und Weise, wie sozusagen eine steigende Anzahl von sozusagen selbstständig Aktiven, von in Projekten arbeiten mit ständig sozusagen wechselnden Partnerschaften, also Betriebspartnerschaften oder Produktionspartnerschaften, Wissen und neue Ideen akkumuliert werden, dass sich das letztendlich dem klassischen Kommando des Kapitals entzieht. Ja, wenn wir uns überlegen, also wie sind Werte geschaffen worden in der Zeit oder in Industrie, Kontexten, industriellen Kontexten, dann ist es relativ klar, dass der Fabrikbesitzer, der Unternehmer sozusagen ein Programm der Arbeitsabläufe vorgibt, dass da ein Fließband steht, wo die Leute eingetaktet werden und produzieren müssen. Ja, und ohne diese unternehmerische Initiative sozusagen würde der ganze Prozess eigentlich stillstehen. Und aus sozusagen im Gegensatz zu dieser industriellen oder fordistischen Form des Arbeitens betonen sie sehr stark, dass in diesen wissensökonomischen Bereichen die Leute viel fluider und mit Eigeninitiative Dinge entwickeln und an Computerprogrammen basteln und sich klar dann auch verkaufen müssen. Also das ist nicht aufgehoben, aber dass sie mit dem, was sie tun, nicht mehr direkt diesem Kommando des Kapitals unterstellt sind. Dieses Argument der beiden ist insofern wichtig, weil sie damit nämlich auf einen weiteren Punkt hinweisen, warum die Stadt unsere Fabrik ist, weil sie nämlich sagen, weil das Kapital nicht mehr den direkten Zugriff über die Produktionsprozesse hat, sucht sie sich einen anderen Weg, ja, die geschaffenen Mehrwerte für sich abzuschöpfen und sie behaupten, dass wir eine Verwertung durch Grundrentenkapitalisierung haben, ja, dass also sozusagen die Grundeigentümer das über den Wohnungsmarkt, über den Immobilienmarkt, über Grundstückspreise letztendlich das Geld sozusagen wieder dort landet, wo es im Kapitalismus landen soll, nämlich bei den Kapitalbesitzern. Das ist der Punkt, auf den sich die beiden auch ganz explizit auf Henri Lefebvre beziehen, der 1972 in seiner These zur vollständigen Urbanisierung der Gesellschaft gesagt hat, also diese Verlagerung auf die Immobilien- und Bodenwerte, das kann so weit gehen, dass nur noch im Bereich der Bodenspekulation Kapital gebildet beziehungsweise Mehrwert realisiert wird. Das wiederum hat Bernd Berliner, sitzt ja auch hier, sozusagen große Fragezeichen bei allen denen, die Marx richtig gelesen haben, aufgeworfen, weil da zu Recht erkannt wird, dass der Boden ja überhaupt kein Kapital bilden und keinen Mehrwert im klassischen Sinne produzieren kann. Ich habe hier also die verkürzte sozusagen Grundformel des kapitalistischen Akkumulationsprozesses mal herangetragen. Ist das den meisten bekannt oder habt ihr sowas schon mal gesehen? Ist die Chance, sich zu outen? Also wer hat das schon mal gesehen? Okay, also Marxisten sitzen in den vorderen Reihen. Diese Begriffe, also diese Buchstaben, die in der politischen Ökonomie relativ häufig auftauchen, sind so logische Verknüpfungsketten, um sich sozusagen komplexe gesellschaftliche Prozesse so ein bisschen bildlicher vorstellen zu können und zu argumentieren. Und dieses G, das steht für Geld. Und die vielen Punkte stehen dafür, dass mit diesem Geld Arbeitsmittel, Arbeitskräfte und alles mögliche andere zusammengekauft wird, um dann in P, in dem Produktionsprozess, selber einen Wert zu schaffen, den ich jetzt hier ausgelassen habe. Also da wird ein Produkt hergestellt in der Regel und dieses Produkt wird dann verkauft und soll dann als G-Strich wieder Geld in die Kasse spülen. Die Idee ist dabei, deshalb steht bei dem zweiten G so ein Strich dahinter, dass dieses G-Strich, wenn ich dann das fertige Auto aus diesen vielen Blechteilen und der Arbeitskraft der Industriearbeiter und Facharbeiter gefertigt habe, dass das mehr ist, als ich vorher investiert habe. Ja, und das, daraus kann man dann aus der Differenz von G und G-Strich kann man dann die Profitrate berechnen. Und die Grundidee sozusagen dieses Produktionsprozess ist, dass in so einem kapitalistischen Produktionssystem dieses Geld immer wieder und immer wieder dafür verwandt wird, um neue Produktionsprozesse zu entwickeln. Ja? Und da wird richtigerweise gesagt, dieses Grundmodell, ja, wie Mehrwert überhaupt realisiert werden kann, wie Profit gebildet werden kann, das ist nicht so einleuchtend, dass das auch im Bereich des Bodenmarktes so einfach zu übertragen ist. Das heißt, wir haben also eine erstmal relativ schlüssige Argumentation, also oder in sich schlüssige Argumentation von Hart und Negri und ein großes marxistisches Fragezeichen dahinter. Und ich werde jetzt versuchen, also diese Widersprüche so ein bisschen aufklären kann man die wahrscheinlich nicht. Man kann ja den Marx auch nicht noch neu schreiben oder diese Formeln verändern. Aber trotzdem will ich gern im Beitrag hier so ein paar Gedanken sortieren, die diese Idee, die Stadt könne unsere Fabrik sein, noch mal ein bisschen anders beleuchten oder Argumente dafür zusammensammeln. Ich werde kurz darauf eingehen oder daraus abgeleitete Fragen sind, wie haben sich die Städte verändert? Das ist relativ unmittelbar auch am Thema von dem Verbundforschungsprojekt, die Neuordnung des Städtischen. Ja, also was verändert sich, was wird da neu gemacht? Das wird eine große Rolle spielen. Eine Unterfrage davon ist, ob die Städte tatsächlich eine neue gesellschaftliche Funktion haben. Ja, bei Hart und Negri war das angedeutet, die sind nicht mehr der Wohlfahrtscontainer, die sind jetzt Produktivitätsressource. Stimmt das überhaupt? Gibt es dafür empirische Anzeichen, dass das so sein könnte? Wie funktioniert eigentlich das Geschäft mit dem Grundeigentum? Ist, glaube ich, so eine Unterfrage, mit der man sich beschäftigen muss. Also wie funktionieren diese Inwertsetzungsprozesse, ja, damit man überlegen kann, in welchem Teil von dieser politökonomischen Formel würden denn die steigenden Mieten einkommen? Da muss ich leider gestehen, dass ich die Formel noch nicht gefunden habe und die noch nicht präsentieren kann. Ich werde im Laufe der des Redens, ich habe noch ein bisschen Zeit, ja, auch die räumlichen Effekte von diesen Neuordnungsprozessen versuchen zu beleuchten. Als Hilfskrücke für die sozusagen zur Beantwortung dieser Frage habe ich mir vorgenommen, das Schema der Regulationstheorie zu benutzen. Da könnten jetzt auch noch mal alle melden, die das schon mal gehört haben. Okay, die sitzen auch wieder in den ersten Reihen. Also das sind vielleicht dieselben. Ich stelle das kurz vor. Die Regulationstheorie kommt aus einer Geschichte von kritischen Marxisten und Sozialwissenschaftlern aus Frankreich, die sich in den 70er Jahren beginnend damit beschäftigt haben, dass sie nicht so richtig gut erklären konnten, warum dieses kapitalistische System sozusagen Krisen immer übersteht und in immer wieder neuen Kontexten eigentlich so weiter funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja, also warum sozusagen, obwohl man Akkumulationskrisen oder Absatzkrisen oder systematische Krisen herbeigeschrieben hatte, hat sich herausgestellt, also der Kapitalismus ist in der Lage, sozusagen sein System immer wieder aufrechtzuerhalten. Der muss nicht immer so funktionieren wie der Manchester-Kapitalismus der frühen Industrialisierungsphase, sondern der kann ganz andere Gesichter haben. Und sie haben das in den 70er Jahren angefangen zu diskutieren bis in die 80er hinein und haben sich sehr stark mit diesem Wechsel vom Fordismus, also dieser klassischen industriellen Massenproduktion zum Postfordismus beschäftigt und haben da so ein Modell entwickelt, was ich euch kurz oder Ihnen kurz vorstellen will. indem sie sagen, wir können die gesamtgesellschaftlichen Beziehungen relativ gut darüber erklären, dass wir im Laufe der Zeit unterschiedliche Basistechnologien haben. Ja, also um sozusagen gesellschaftliche Entwicklung verstehen zu können, müssen wir einen Blick auf Basistechnologien haben und sind sozusagen in die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften zurückgegangen, haben gesagt, so welcher Effekt hat eigentlich die Erfindung der Dampfmaschine, ja, einen ungeheuren Effekt, weil es dieses sozusagen menschenunabhängige Antriebsmechanismus gab, der die Voraussetzung war, dass überhaupt irgendwie größere Fabrik- und Manufakturanlagen entstehen konnten. Sie sagen zweitens, diese Art und Weise der Basistechnologie, ja, dann kam irgendwann die Elektrizität, das Auto, die Informationstechnologie, das ist so in Wirtschaftswissenschaften, also werden die häufig so mit Zeitaltern, glaube ich, mit beschrieben oder ist es Kondratjew mit den Zyklen, also die in den Lehrbüchern immer sehen, also sozusagen, also dieses Modell ist jetzt noch nicht so sozusagen speziell, aber die erste große Beziehung, und das ist der Pfeil, der von der Basistechnologie zum Akkumulationsregime geht, das ist der Begriff der Regulationsschule, der sagt, die Art und Weise, wie produziert wird, ja, die ist davon abhängig. Also wenn ich die Dampfmaschine habe, dann kann ich überhaupt erst in größeren Fabrikanlagen arbeiten, und wenn ich einen Computer zur Verfügung habe, dann kann ich möglicherweise die Arbeit anders organisieren. Also das heißt, da wird eine grundlegende Beziehung dargestellt, und dann haben wir diesen Doppelpfeil vom Akkumulationsregime zur Regulationsweise. Was die nämlich festgestellt haben, ist, dass sozusagen alles, was außerhalb des Produktionsbereichs stattfindet, ja, die Art und Weise, wie der Staat organisiert ist, die Art und Weise, wie gesellschaftliche Stimmungen und Kräfte einbezogen werden in gesamtgesellschaftliche Diskussionen, das Maß an demokratischer Mitbestimmung vielleicht auch, aber auch Werte, die es in der Gesellschaft gibt, kulturelle Überzeugung etc. All dieses wird sozusagen in diesen Bereich der Regulationsweise gepackt, und sie gehen davon aus, dass sich immer eine Regulationsweise herausbildet, die zu diesem Akkumulationsregime passt. Ja? Also wenn ich will, sozusagen im Zeitalter der ursprünglichen Akkumulation, dass die ganzen Bauern in die Städte gehen, um da für einen Hungerlohn zu arbeiten, dann brauche ich kein Sozialsystem zum Beispiel, ja, sondern dann muss ich irgendwie Zwang anwenden, damit die das auch machen. Ja? Also das wäre so eine deutliche Beziehung. Und sie haben dann ja festgestellt im Laufe der Geschichte, dass sich das deutlich verändert hat und regulationsweise eben auch Formen des Wohlfahrtsstaates zum Beispiel annehmen konnte. Zusätzlich zu sozusagen diesem Klassiker der Regulationsschule oder Schema, also das ist dieses Dreieck, was ich zuerst gezeigt habe, glaube ich, dass man sowas wie eine korrespondierende Sozialstruktur mit in das Schema reinnehmen kann. Ja, dass wir, werde das gleich noch an zwei Beispielen zeigen, auch sehen kann, also zum Beispiel, wenn wir die typischen Haushaltsgrößen oder Haushaltsformen, ja, lebt man sozusagen in Mehrgenerationenfamilien, lebt man in kleinen Kernfamilien, Vater, Mutter und zwei Kindern, oder lebt man als Single in einer Gesellschaft, dann hat das letztendlich unmittelbare Beziehungen zu der Art und Weise, wie gearbeitet werden muss. Ja, also die Hausfrau in der fordistischen Phase, die ist notwendige Voraussetzung dafür, dass der Facharbeiter da gut ausgeschlafen und wohlgenährt seinen guten Job am Fließband machen konnte und immer schneller werden konnte. Ja, das ist sozusagen Teil des Akkumulationsregimes gewesen. Und natürlich hat auch die Regulationsweise, also wie greift der Staat da ein, welche Werte und Überzeugungen gibt es in der Gesellschaft, wesentlichen Einfluss darauf, wie diese korrespondierenden Sozialstrukturen aussehen. Das ist das Schema. Ich werde jetzt mal versuchen, hoffentlich genau das für diese Phase des Fordismus darzustellen. Da wird immer gesagt, das Automobil ist seit den 40er Jahren sozusagen die neue Basistechnologie, die sich durchgesetzt hat. Wir haben unter dem Stichwort des Fordismus tatsächlich ja diese erweiterte Massenproduktion als Hauptschema des Akkumulierens. Ja, also die Idee war, dass man sozusagen immer größere Mengen produziert und dann in dieser Formel G Produktion, Ware, G-Strich, immer weiter verkauft. Und wenn, solange das ein Wachstumsprozess ist, fällt dann auch relativ viel ab. Und man konnte sich auf Basis dieser Massenproduktion einen Wohlfahrtsstaat leisten. Was heißt, man konnte sich leisten? Es ist ja ein doppelter Strich. Es war die Voraussetzung dafür, dass diese Massenproduktion funktioniert, indem ich sage, ich bilde Mechanismen, in denen ich sozusagen gesellschaftliche Reichtümer umverteile, in denen ich zum Beispiel über starke Gewerkschaften, die am Produktions- Aushandlungsprozess beteiligt sind, unterstütze, die dann hohe Löhne für die Facharbeiter durchsetzen oder dass es ein Sozialsystem gibt, ein Umverteilungssystem. Das sind wesentliche Voraussetzungen dafür, dass so ein Massenkonsum bis in die 70er Jahre relativ gut aufrechterhalten werden konnte. Also wir reden jetzt von den, wie heißen die immer, entwickelten kapitalistischen Ländern in Westeuropa und Nordamerika, dann sieht man, dass das eine Doppelbeziehung ist, die sich gegenseitig brauchten. Und wir haben auf der Seite der korrespondierenden Sozialstruktur sowas, was immer als so nivellierte, homogenisierte Mittelstandsgesellschaft beschrieben wurde und als Haushaltstyp diese Kleinfamilien. Ja? Und ich werde jetzt versuchen, jetzt geht mir die Stimme hier schon verloren, ich werde jetzt mal versuchen, aus diesem relativ gesamtgesellschaftlichen Erklärungsversuch mir den Wohnungsbereich herauszugreifen. Da kommt ja der Wohnungsbau im Freudismus. Und wodurch ist der gekennzeichnet gewesen? Da können wir sozusagen Zahlen auswerten, wo wurden wann wie viele Häuser gebaut zum Beispiel. Und wir würden immer darauf kommen, in fast allen diesen hochentwickelten kapitalistischen Ländern Westeuropas, Nordamerikas, dass die Phase von den 40er bis in die 70er Jahre davon geprägt war, dass es einen sozusagen umfangreichen Massenwohnungsbau gegeben hat, durch Betriebe, durch gemeinnützige, also nicht profitorientierte Unternehmen, durch die öffentliche Hand, dass wir zweite Tendenz suburbane Eigenheimsiedlung haben für die Selbstnutzer. Also da sollte diese klassische Facharbeiterfamilie mit dem voll berufstätigen Vater und der sich um die Kinder und den Haushalt kümmernden Mutter leben. Und wir hatten in der Zeit starke Desinvestitionsprozesse in den Innenstädten, die nämlich sozusagen gar nicht in dieses Massenproduktionsschema, also auch die Eigenheime sehen ja sozusagen in den jeweiligen Jahresschnitten oder Jahresgängen relativ ähnlich aus, die passten da nicht rein. Ja, also so eine defizile Aufgabe wie Altbauten zu modernisieren entsprach sozusagen also weder den Überzeugungen noch den sozusagen Investitions- oder Inwertsetzungsvorstellung. Geprägt war das Ganze von sozusagen diesen aus der Charta von Athen kommenden Vorstellungen, dass wir diese funktional getrennte Stadt der Moderne haben. Ja, also alles Stichworte, die Sie bestimmt im Laufe des Studiums schon mal gehört haben oder noch hören werden. Wenn wir das versuchen zusammenzufassen, kann man sagen, im Fordismus, also bis in die 70er Jahre, hatte der Wohnungsbau eine politökonomische Funktion, relativ klar zugewiesen, dass die Stadt diese Sphäre der kollektiven Konsumtion war. Ein Begriff von Manuel Castells, der in diesen Debatten in den 70er Jahren stark noch mit politökonomischen Analysen vertreten war. Und das heißt, das ist im Prinzip eine andere Übersetzung für das, was wir vorhin Wohlfahrtscontainer genannt haben. Ja, die Stadt war dafür da, dass das, was gemeinsam gelöst werden kann, an Angeboten, an Dienstleistungen, an Leistungen, dass die sozusagen städtisch zur Verfügung gestellt werden. Und das heißt nicht nur, dass sie sozusagen in der Stadt verortet sind und dort stattfinden, also der Nahverkehr und die Wasserversorgung und so weiter und Wohnfunktion, die gibt es immer noch in den Städten natürlich. Die Idee, die er damals hatte, als er diesen Begriff geprägt hat, war, dass die Stadt sozusagen auch in seiner gesellschaftlichen Funktion, also als das Städtische oder vielleicht auch als eine mit starken Verwaltungen und starken finanziellen Budgets ausgestattete politische Einheit sozusagen das Selbstverständnis hatte, dass die Aufgabe von Stadt im dieser fordistischen Phase war, diese kollektive Konsumtion sicherzustellen, die Leute mit Wohnung zu versorgen, deshalb der Massenwohnungsbau in den Städten oder mit bestimmten anderen Leistungen oder Einrichtungen sicherzustellen. Ein zweiter Punkt ist, wenn wir die Inwertsetzungsmodi uns anschauen und da vor allen Dingen auf den Massenwohnungsbau, den es in der Form ja heute nicht mehr gibt, sehen, dann kann man sagen, die Art und Weise, wie Wohnungsbauökonomie funktioniert hat, könnte man als so eine Art Rentenökonomie beschreiben, also sowohl im sozusagen Einzelhausbereich wurde Wohnungsbau eigentlich nicht als sozusagen profitträchtiges Geschäft angesehen, sondern wir hatten vielfach noch diese kleinteiligen Eigentümerstrukturen, also wo ein Haus seit vielen Jahren im Familienbesitz ist und im Prinzip regelmäßig eine Rente abwerfen soll, oder einen Zins. Ertrag, wenn man es anders ausdrücken will. Also das war die Logik, wie Wohnungsbau funktioniert hat. Und weil das die Logik war, ist auch in all diesen Förderprogrammen für den sozialen Wohnungsbau, der von Privaten auch vielfach durchgeführt wurde, gesagt haben, wir nehmen die unrentierlichen Kosten, die euch entstehen, wenn ihr eine Sozialmiete einhalten sollt, aber trotzdem diese, 4% Zinserwartung daran hat. Also das heißt, also die der Deal oder das, der Kern von Wohnungsbauökonomie, den würde ich als Rentenökonomie beschreiben. Michael Harlow, der sich ganz viel mit sozialem Wohnungsbau in Großbritannien beschäftigt hat, sagt sogar, dass gerade in diesem kommunalen, öffentlichen Non-Profit-Sektor sowas wie eine begrenzte Deko-Modifizierung stattgefunden hätte und da eigentlich Marktmechanismen fast gar keine wirkliche Rolle mehr gespielt haben. Ja, also wir können uns jetzt fiktiv also dieses Council-Housing-Modell in Großbritannien anschauen. Die wurden vom Staat finanziert, die wurden von städtischen Unternehmen gebaut, die wurden über städtische Zuweisungspraktiken mit Mietern gefüllt und wenn die nicht genug Geld haben, haben sie über quasi Wohngeldzahlung das Geld bekommen. Also das war ein Wohnungsversorgungssystem, was sozusagen im klassischen Sinne jetzt nicht als Wohnungsmarkt zu beschreiben ist. Ja, also deshalb spricht Harlow da von dieser begrenzten Dekommodifizierung, weil er natürlich auch erkennt, dass das immer nur Teilbereiche der Wohnungswirtschaft gewesen sind oder wenn wir auf den gesamten Immobilienmarkt gehen, sogar nur, also sozusagen wird der Anteil sozusagen dieser Dekommodifizierung auch kleiner. Wichtig ist mir, dass wir überwiegend im Massenwohnungsbau auch in den suburbanen Eigenheimsiedlungen, die ja von Selbstnutzern genutzt wurden, im Prinzip eine Eigentümerstruktur hatten, die man als Non-Profit bezeichnen kann. Ja? Also weder diese Gemeinnützigen, die hatten eine festgelegte Gewinnbegrenzung, noch die öffentliche Hand sollte Gewinn mit Wohnung erwirtschaften. Ein Selbstnutzer will auch keinen Gewinn, also der will sozusagen einen guten Gebrauchswert für die Wohnung haben, aber will keinen Profit damit erwirtschaften. Ja? Das heißt also, wir haben eine Eigentümerstruktur gehabt, die als Non-Profit dominiert zumindest beschrieben werden kann. Dieses Modell ist jetzt aber in die Krise geraten in den 70ern, das haben sicher alle schon mal gehört, also deshalb sprechen wir ja auch nicht mehr vom Fordismus und fahren auch nicht mehr so viel Autos und es gibt nicht mehr diese Massenproduktion und den Wohlfahrtsstaat. Wesentliche Punkte, die dazu geführt haben, habe ich hier mal angeführt, muss ich ein bisschen überspringen, also eine ungleiche Vermögensverteilung, die hat dazu geführt, dass die Leute das Geld, was sie irgendwie angesammelt haben, gar nicht mehr sozusagen unmittelbar in der Konsumtion ausgegeben haben. Ja, wenn dann aber viel Geld irgendwo gelagert wird, ohne dass gekauft würde, ohne dass ich jetzt mein drittes Auto, meinen vierten Kühlschrank und meinen DVD-Player oder was auch immer kaufe, sozusagen funktioniert zwar der Wohlfahrtsstaat relativ gut und Vermögen häuft sich an, aber das Modell der Massenproduktion gerät so ein bisschen in die Krise. Ja? Wenn die Leute sozusagen das Geld nicht mehr benutzen müssen, um unmittelbar Dinge zu kaufen, löst sich dieser schöne Kreislauf, der also dieses Perpetuum mobile, was sich sozusagen die Wachstumsapologeten vorgestellt haben, das löst sich so stückweise aus. Wir hatten dann in der Folge ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum in den Zentren, Verlagerung von Fertigungen, das sind vielleicht noch die letzten großen gewerkschaftlichen Kämpfe auch, wenn es darum ging, also dass irgendwo in Asien oder in Lateinamerika jetzt Produktionsstätten von Volkswagen oder von Opel hinverlagert werden sollen. Ja, also das ist auch ein sozusagen Prozess, der sich noch bis heute durchzieht. Wir hatten sozusagen durch die Krise der Massenproduktion letztendlich eine Krise der öffentlichen Haushalte, ja, die in Frage gestellt haben, ob wir überhaupt diesen relativ teuren Wohlfahrtsstaat uns weiter leisten können. Und immer im Zusammenhang, aber man kann es auch getrennt voneinander betrachten, kann man sagen, dass seit den 70er Jahren dieses traditionelle Kleinfamilienmodell auch sozusagen in Frage gestellt wurde. Ja, da gab es die Frauenbewegung und die haben gesagt, wir wollen jetzt auch Geld verdienen, wir wollen selbstständig sein, wir wollen irgendwie ein neues Scheidungsrecht haben. Da gab es sozusagen alternative Bewegungen, die gesagt haben, ich will auch nicht mehr so spießig irgendwie in so einer Kleinfamilie mit, wie meine Eltern wohnen, sondern Kommune-Experimente oder andere Lebensweise. Also die aus verschiedenen Stellen, die natürlich immer im Zusammenhang zu betrachten sind, dieses traditionelle Kleinfamilienmodell in Frage gestellt haben. Und das kann man so als Krise dieses gesamten fordistischen Akkumulationsmodells verstehen. Funktioniert das überhaupt weiter? Nein, funktioniert natürlich nicht. Und wir haben eine vollständige Veränderung von fast allen Bereichen, die ich jetzt angesprochen habe. Wir haben einerseits auf der ökonomischen Seite was als Deindustrialisierung oder Tertiarisierung beschrieben wurde, also die großen Fabriken, die verschwinden. Wir haben den Übergang zur Dienstleistungsökonomie hier sozusagen sinnbildlich dargestellt mit so einem Labor oder einem Büro, wo viele Leute einfach rumsitzen und man nicht so genau weiß, was sie machen, aber offensichtlich ist das ihr Arbeitsplatz und nicht ihr Zuhause. Wir haben sowas wie eine Flexibilisierung der Arbeit, wo sozusagen Arbeitszeiten nicht mehr wie in der Fabrik von 9 bis 5 oder an die Schichtzeiten gekoppelt sind, so ein bisschen unklar ist, bin ich jetzt noch zu Hause, habe ich schon Freizeit, bin ich noch in irgendein Projekt verwickelt, muss ich zu Hause eigentlich noch mehr arbeiten? Also wer arbeitet alles zu Hause auch noch? Keiner? Ist Frankfurt noch fordistisch? Ja, aber also das sind so diese Sachen, die sich durchgestellt haben. Ich habe vorhin gesagt, im Fordismus sind diese Innenstädte sozusagen vernachlässigt worden. Wir beobachten seit den 80er Jahren unter verschiedenen Stichworten Rettung der alten Stadt, Stadterneuerungsprogramm, Reurbanisierung, Gentrification, eine neue Attraktivierung der Innenstädte. Da kommt wieder Leben rein. Hier sitzen Leute jetzt im Café drumherum. Wenn wir genau hingucken würden, ist auf den kleinen Fotos nicht zu sehen, sind es wahrscheinlich dieselben, die vorher in dem Büro sich gelangweilt haben, ja, und da sozusagen ihre nächsten Arbeitsbeziehungen besprechen oder einfach mal zwischendurch einen Kaffee trinken gehen, weil sie heute noch bis 22.30 Uhr auf die wichtige Mail aus Amerika oder Hongkong warten. Also das heißt, also, die sind auch darauf angewiesen, dass man da in der Nähe ausgehen kann. In den Effekten, das ist in den USA und in Frankreich sehr stark empirisch untersucht worden, haben wir aber auch in Deutschland die Tendenzen, ist begleitet von einer zunehmenden Polarisierung und Segregation in der Gesellschaft. Der Polarisierung der sozialen Verhältnisse, die Schere zwischen Arm und Reichen, klafft immer weiter auseinander und wir diskutieren seit bestimmt 30 Jahren in der Stadtforschung diese Effekte, dass Arm und Reich oder verschiedene Lebensstile und soziale Gruppen, vielleicht auch neu entstehende Klassen, sozusagen an unterschiedlichen Orten in homogenen Enklaven getrennt voneinander leben und das unter diesem Segregationsstichwort als große Herausforderung für die Stadtpolitik definiert wird. Um das in das Schema hier zu pressen, kann man sagen, oder wird sozusagen von den Regulationstheoretikern angenommen, dass statt des Autos sowas wie eine IT oder Informationstechnologie die Basis, neue Basistechnologie ist. Statt der Massenproduktion haben wir sozusagen Stichworte wie eine flexible Fertigung. Ja, also kleinere Einheiten auf spezifische Kundenbedürfnisse ausgerichtete Produktionslinien, verkürzte Produktionsprozesse, die eine große Rolle spielen, mit sozusagen stärkere Einbeziehung auch eines globalen Welthandels mit Zwischenteilen und so. Also man fertigt jetzt nicht mehr alles in einer großen Fabrik an. Das hat zugenommen. Zweites Stichwort, was häufig fällt, um die neuen Produktionsbedingungen zu beschreiben, ist das Stichwort Finanzialisierung, dass letztendlich ein immer größerer Teil von wirtschaftlichen Aktivitäten gar nicht mehr in dem, was man als Realwirtschaft bezeichnen kann, stattfindet, sondern zunehmend sich sozusagen in Finanzmarkttransaktionen ausdrückt. Das Regulationsregime könnte oder die Regulationsweise könnte man als so einen neoliberalen Workfare-State bezeichnen. Das heißt also, vieles von diesen wohlfahrtsstaatlichen Sachen, das kennen alle auch in der sozialpolitischen Debatte, sind sozusagen in den letzten Jahren geschliffen worden. In Deutschland ist da so ein bisschen ein Spätzünder, aber wenn wir an sozusagen Reformen in England oder den USA in den 80er Jahren schon denken, ja, dann ist das ein sozusagen großer Einschnitt von diesen früheren Umverteilungsleistungen und Großteil von Sozialprogrammen, die es noch gibt, sind, wie das jetzt auch mit den Hartz-IV-Regelungen hier in Deutschland geregelt ist, sozusagen mit einem unmittelbaren sozusagen Druck zur Aufnahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen gebunden. Ja? Und wo sich dann ja in dieser Debatte um die Working Poor auch gezeigt hat, dass das gar nicht funktioniert. Also ich kann den Druck zwar erhöhen und zwinge die Leute zur Arbeit, aber da werden dann häufig so wenig Gelder gezahlt, dass es dann trotzdem sozusagen nicht für einen halbwegs angenehmes Leben reicht. Und auch die korrespondierende Sozialstruktur hat sich verändert. Wir sprechen in den soziologischen Diskussionen ganz stark immer von diesen Tendenzen der Individualisierung, die sich da durchsetzt. Wir haben die soziale Polarisierung eben schon kennengelernt, dass die sozusagen, also das Leben in der Familie, in diesen klassischen Familien, wie ich sie vorhin vorgestellt habe, in die Krise geraten ist, wird relativ deutlich, wenn wir uns diese Arbeitsverhältnisse anschauen. Ja? Also wenn ich sozusagen so flexibel sein muss, wenn ich ständig meinen Arbeitsort wechseln muss, wenn ich vielleicht nächstes Jahr irgendwie nach New York gehen muss, um dort irgendwie zu arbeiten, weil ich zu diesen Erfolgreichen gehöre, dann passt das sozusagen nicht zu diesen klassischen Vorstellungen, wo die Familie im Eigenheim wohnt und wo der Mann um 5 mit dem Pendlerbus nach Hause fährt und das Essen auf dem Tisch steht. Also da müssen sich sozusagen alle was Neues einfallen lassen. Und es gibt auch diese Untersuchung, dass die sozusagen Singles, die Alleinstehenden, größere Chancen haben, diese Aufstiegswege zu gehen. Für sozusagen die steigende Zahl von Frauenerwerbsarbeit erklärt sich das sozusagen noch viel simpler, also weil sozusagen in dem alten Modell der sozusagen Geschlechterrollenaufteilung in Haushalten oder Beziehungen sozusagen der Raum für eigene Karriereschritte gar nicht gegeben war, ja, ganz unabhängig davon, wie flexibel diese Arbeitsverhältnisse dann da sind. Was heißt das für den Wohnungsbau, den ich hier noch vorstellen will? Wir haben hier, das sind jetzt Punkte, die wir vorhin schon benannt haben, also diese Privatisierung des Massenwohnungsbaus an institutionelle Anleger. Wir haben eine Zunahme von innerstädtischen Eigentumswohnungsanlagen, die aber gar nicht sozusagen im klassischen Eigenheimsinn von den Selbstnutzern finanziert und gebaut werden, sondern die werden auch von sozusagen institutionellen Anbietern als Geschäftsmodell entwickelt. Da sind große Fondsgesellschaften, die teilweise zu Banken oder Versicherungsinstituten gehören, plötzlich sozusagen aktive Wohnungsmarktakteure. Und wir haben, wie wir es gesehen haben, eine starke Reinvestition in den Innenstädten, die in der Gentrification-Theorie oder in ökonomischen Erklärungsversuchen so als so eine Ertragslückenschließung beschrieben werden. Auch hier ein Versuch, das nochmal so ein bisschen abstrakter aufzulösen. Was hat sich sozusagen verändert. Die politökonomische Funktion ist eben nicht mehr die Sphäre der kollektiven Konsumtion, sondern wenn wir auf die institutionellen Anleger oder auch auf die sozusagen Modelle zur Erstellung von Eigentumswohnungsanlagen und auch von größeren Sanierungsprojekten in den Altbauten gehen, dann hat sich das Wohnen im Prinzip in einen Anlagewert in ein Finanzprodukt verwandelt. Ja, also ich sozusagen ganz, ganz viele Modelle der Stadterneuerung, des Neubaus funktionieren ja nicht, dass ein Bauherr sagt, ich sammle jetzt mal Geld von der Bank ein und baue dann, sondern da gibt es irgendwelche Fonds, wo ich zeichnen kann, wo ich im Prinzip vermittelt über meinen Bankberater oder Anlageberater eingeredet bekomme. Also Wohnimmobilien in Berlin laufen gerade gut, da sollte man auf jeden Fall irgendwie das berücksichtigen, ins Portfolio aufnehmen, was man sozusagen für seine Anlage braucht. Ja, also das verändert also den ganzen Mechanismus des Wohnungsbaus relativ deutlich. Ich spreche deshalb auch von eben nicht mehr einer Renten-, sondern einer Renditeökonomie, weil das Modell des Wohnungsbaus sozusagen im Moment, ja, in diesen finanzialisierten Bedingungen gar nicht mehr darauf ausgelegt ist, tatsächlich diese klassische langfristige Grundrentenkapitalisierung festzustellen, sondern das, was die machen, ist, dass man sozusagen jetzt schnell in Bestände reingeht, dass man die schnell wieder weiterverkaufen will, dass ich im Prinzip bei den Neubauten, das ist in fast allen größeren Städten zu beobachten, gar keinen Mietwohnungsbau mehr habe. Ja? Mietwohnung ist ein Modell, wo ich auf langfristige sozusagen Refinanzierungswege warten muss, sondern dass ich das dann schnell weiterverkaufen will und im Prinzip den Gewinn, ja, der Wohnungsproduktion sofort einstecken will. Und da also würde ich von so einem Übergang in die Renditenökonomie sprechen und statt des Non-Profit-Sektors, der den Wohnungsbau bis in die 70er, 80er Jahre dominiert hat, haben wir jetzt diese institutionellen Anleger. Ja? Also das wäre so das Modell, was man mit den Regulationstheorien, habe ich noch Zeit? Eigentlich nicht, zeigen kann. Das könnte man jetzt noch an verschiedenen Stellen vertiefen, das würde ich aber mal überspringen. Hier sind jetzt noch so einzelne Argumente, also soweit müssen Sie mir jetzt glauben, dass man vieles von denen auch mit Zahlen zeigen kann. Ja, also die Entkopplung von beispielsweise den Finanzmarktaktivitäten und der Realwirtschaft, ja, die hier am Beispiel von US Beispielen dargestellt sind. Wir haben da also, achso, das ist vielleicht tatsächlich ganz, ganz wichtig, um diesen Kern der veränderten Eigentümerstrukturen, Investitionsmodelle nochmal zu erklären. Hier sieht man, ist es zu sehen, kann man es lesen, sozusagen zwei geteilte Kurve, eine rote und eine schwarze Linie, die einmal die sozusagen, also den GDP Indexwert der Realökonomie darstellen, ja, der sich seit den 60er, 70er Jahren sozusagen auch deutlich gesteigert hat, wie man sieht. Aber wir sehen, dass seit Mitte der 70er Jahre, spätestens Anfang der 80er Jahre, die Umsätze, die in diesem sozusagen Finanzsektor, Finanzmarktbereich getätigt werden, sozusagen also sich völlig entkoppeln davon und ein Eigenleben letztendlich entwickeln. Und in den Vorstellungen, Harvey spricht da ja zum Teil von sozusagen den Ausweichbewegungen aus dem ersten Kapitalkreislauf der Waren- und Güterproduktion in einen zweiten Kapitalkreislauf. Ja, also wenn ich sozusagen in der Realwirtschaft vielleicht auch an sozusagen begrenzte Profitraten, an eingeschränkte Gewinnmöglichkeiten komme, ja, wie wir die Krise des Fordismus ja beschrieben haben, dann muss das Geld, was jetzt sich da ansammelt, ja aber irgendwo mal hin. Ja, also das ist die Überlegung. Deshalb sind diese sozusagen ist der Wohnungsmarkt, ist der Immobilienmarkt sozusagen eine dieser möglichen Anlagesphären geworden und sozusagen auch mit verstärkten Effekten. Ja, das heißt also, wir haben da eine Ausweitung des anlagesuchenden Kapitals, wie wir eben gesehen haben, und eine Auslagerung in den zweiten Kapitalkreislauf. Das kann man hier sehr schön sehen. Ich habe hier mal zusammengefasst oder eine Skizze übernommen zur Zusammensetzung von Vermögenswerten in Großbritannien. Also wenn man das dann für einzelne Städte versucht zu machen, wird es noch deutlicher. Und wir sehen hier für die Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre, dass hier schon diese große blaue Linie unten der Wohnungssektor, ja, etwa die Hälfte der gesamten Vermögenswerte in den im Vereinigten Königreich auf sich vereint. Ja, die anderen Linien, na, das steht ja alles da. Also das sind hier sozusagen Zwischenhandelsprodukte, das sind Fahrzeuge, das sind Maschinen und Werkanlagen und alle möglichen anderen, also Bürogebäude und industriell genutzte Gebäude. Großteil davon ist aber schon traditionell in diesem Wohnungssektor verankert gewesen oder gebunden gewesen. Und wenn wir die Entwicklung jetzt mal versuchen, so ein bisschen fortzuschreiben und hier zeigen, wie hat sich das sozusagen von Ende der 90er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre gesehen, wird schon deutlich, hier gibt es eine deutliche Verschiebung hin, dass sozusagen der Anteil der in dem Wohnungsmarkt gebundenen Vermögenswerte deutlich zugenommen hat. Und diese Linie sozusagen wird noch deutlicher, wenn wir das jetzt bis zum Jahr 2007 uns anschauen, dann gibt es einen kleinen Knick. Die Krise ist jetzt hier noch nicht vollständig berücksichtigt, aber die neuesten Zahlen sagen ja auch, dass sich die Wohnungs- und Immobilienmärkte wieder erholen. Was also heißt, also die Werte gehen jetzt nicht völlig verloren. Ja, und wir sehen hier vielleicht so als sehr paradigmatisch, wenn wir deutsche Zahlen dazu hätten, wären die nicht so anschaulich. Deshalb habe ich jetzt auch die britischen Zahlen hier genommen, dass es tatsächlich diese Tendenz gibt, dass ein Teil dieses anlagesuchenden Kapitals, was wir in der Kurve vorher gesehen haben, auf die Wohnungsmärkte, ja, in die Immobilienmärkte reinfließt und sich hier sozusagen als Vermögenswerte festsetzt und damit natürlich Stadtentwicklung sozusagen unter andere Voraussetzungen stellt. Was hat sich auf der Staatsseite getan? Da wollte ich noch mal ganz schnell auf die klassischen Instrumente des Wohlfahrtsstaats im Wohnungsbereich eingehen, die sozusagen großen Steuerungsinstrumente, die Staat eigentlich überall auf der Welt hat und benutzt, die heißen Geld, Recht und Eigentum. Also entweder habe ich als Staat, wenn ich Wohlfahrt organisieren will, Geld und kann Transferleistungen zahlen, kann Förderprogramme auflegen, kann den sozialen Wohnungsbau finanzieren, oder ich sozusagen benutze meine Macht als Gesetzgeber, ja, formuliere Gesetze, Auflagen, Gebote, ja, um Steuern einzugreifen, um bestimmte nicht soziale Nutzung meinetwegen einzuschränken oder zu verbieten oder Enteignung zu ermöglichen oder alles. Also das ist ein zweites Instrument. Dazu braucht man einen politisch relativ starken Staat, wenn man das durchsetzen will. Und das dritte sozusagen Steuerungselement, was klassische Wohnungspolitik immer hatte, ist das Eigentum. Ja, das hat auch alle andere Wohlfahrtspolitik. Ich kann über Eigenbetriebe, über Bauland, über Wohnungsbaugesellschaften natürlich auch Einfluss darauf nehmen, zu welchen Bedingungen werden die vermietet, zu welchen Bedingungen werden die bewirtschaftet, wer soll eigentlich darin wohnen. Und wenn wir uns diese drei klassischen Instrumente anschauen, dann sieht eine neoliberale Politik, die wird dann ja auch immer in den Schlagworten beschrieben, sozusagen eine Liberalisierung, eine Deregulierung und eine Privatisierung vor und löst letztendlich, ja, also das könnte man jetzt für den Bereich des Massenwohnungsbaus, aber auch für die Stadterneuerungsgebiete sozusagen jeweils im Einzelnen durchdeklinieren. Ja. Wir würden aber zu allen Punkten dazu kommen, dass das sozusagen auf allen drei Ebenen des staatlichen Eingriffs, ja, oder der Sicherstellung wohlfahrtsstaatlicher Effekte im Bereich der Wohnungsversorgung eine Reduzierung dieser klassischen Instrumente stattfindet. Ja, nur um so ein bisschen tiefer wohnungswirtschaftlicher oder wohnungs Sektor bezogen, zu zeigen, was das heißen kann, ja? wenn ich dieses Regulationsschema habe und wenn ich sage, vom Wohlfahrtsstaat in so eine neoliberale neue Ordnung, ja? Dann bedeutet das in der Regel genau das. Und so wird ja Neoliberalismus auch von denen, die sich abstrakter, theoretischer damit beschäftigen, eigentlich immer definiert. Ja? Dass man sagt, das ist sozusagen eine Politik oder das ist eine Theorie oder das ist ein Modell, was dadurch gekennzeichnet ist, ja? Dass ich durch eine Bevorzugung von Marktmechanismen, durch die Sicherstellung freien Handelns und freien Handels und durch eine Liberalisierung Wohlfahrtseffekte erreiche, dann wird das immer gemacht. Dann stellt man am Ende fest, das mit den Wohlfahrtseffekten war nicht so großartig, aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Also das ist sozusagen typisch für so eine neoliberale Politik. Wir sehen das hier auch nochmal im Schema von Esping-Andersen. Vielleicht begleitet der sie auch nochmal durchs Studium. Da will ich nur, der unterscheidet ja sozialdemokratische, konservative, neoliberale Wohlfahrtspolitik, und ich will auf den Punkt der Dekodemodifizierung, jetzt ist der Punkt nicht da, wo er sein soll, aufmerksam machen. Also wir sehen das im unteren Ende von dem Kreis, wo im Prinzip deutlich gezeigt wird, diese sozialdemokratische, wohlfahrtsstaatliche Variante von Wohlfahrtsorganisation weist eigentlich sozusagen hohe Bezüge so einer Dekommodifizierung aus. Was heißt das nochmal? Das ist aus dem Warencharakter herauslösen. Das heißt, ich entkopple die soziale Position von der Marktstellung. Ja? Also auch ein Arbeitsloser hat eine Möglichkeit, eine gute Wohnung zu bekommen, im sozialen Wohnungsbau zum Beispiel. Ja? Und ich versuche eine individuelle Unabhängigkeit der einzelnen Gesellschaftsmitglieder von ihren Marktmöglichkeiten zu nehmen. Und das so suggeriert zumindest diese Übersicht von Esping-Andersen, und das zeigt auch die Praxis, glaube ich, relativ deutlich, reduziert sich ja im Übergang von diesen zu neoliberalen Stadtordnung, und die Dekommodifizierungsaspekte sind eben nur noch minimal. Das hat soziale Effekte der Ungleichheit. Einkommen sind ungleich verteilt. Hier sieht man, dass auch die Vermögen ungleich verteilt sind. Wenn man das so sagen kann, sind die Vermögen ungleicher verteilt als die Einkommen. Also da passiert auch eine ganze Menge. Das heißt auch, dass das neue Modell, was ich jetzt vorgestellt habe, ja, wo wir diese im Wohnungsbereich eine vermögenszentrierte Ökonomie des Wohnungsbaus deutlich haben, bedeutet auch, dass soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft sich nochmal verstärken. Ja? Wenn Vermögen und Einkommen unterschiedliche Ungleichheitseffekte haben, also Ungleichheitseffekte haben sie beide, aber der Anteil von Vermögen im Vergleich zu den Einkommen eine größere Rolle spielt bei der sozialen Positionierung, dann heißt das auch, dass die Ungleichheiten steigen. Ja? Ich habe das vorhin schon mal so vorweggenommen, habe gesagt, wir haben diese steigende soziale Polarisierung in den Gesellschaften, die als Fragmentierung in den Städten deutlich wird. Das spare ich mir, weil sich das bestimmt jeder denken kann, also dass Stadtteile sich unterschiedlich entwickeln. Hier sind Beispiele aus Berlin, und da ist zu sehen, dass in Marzahn jetzt mehr Arme wohnen und in Prenzlauer Berg mehr Reiche wohnen. Die Zahlen kann man in verschiedenen Texten auch gut nachlesen. Mechanismus, damit das passiert, also diese Ungleichverteilung ist wesentlich sozusagen die Zusammensetzung der Mietangebote. Hier sind sehr in einer groben Übersicht deutlich gemacht, wie viel Angebote in den preiswertesten Mietsektoren gibt es denn in diesen unterschiedlichen Stadtbereichen, also im gentrifizierten, aufgewerteten Prenzlauer Berg knapp 30%, in der Plattenbausiedlung am Ostberliner Stadtrand sind es über 80%, ja, die sich in den untersten Bereichen stellen. Und das zeigt auch, also, dass diese Wohnungsangebote, die sich sehr stark in den Gebieten unterscheiden, natürlich, wenn es eine Mobilität in den Städten gibt, eine Ungleichverteilung von sozialen Gruppen im Raum dann auch befördern. Hier ist nochmal zu sehen, dass das auch sehr kleinräumig stattfinden kann. So, zurück zu den Fragestellungen, und dann sind meine 10 Minuten Zusatzzeit auch ausgeschöpft. Was hat sich in den Städten verändert? Fast alles. Wir haben sozusagen neue Produktionsbeziehungen, wir haben eine Veränderung der Stadtpolitik, also von dieser Wohlfahrtspolitik hin zu neoliberalen Stadtpolitiken. Wir haben neue Inwertsetzungsstrategien, das habe ich versucht so ein bisschen zu beschreiben in diesem Schlagwort von der Renten- zur Renditeökonomie. Wir haben neue Lebensweise und auch neue Stadtstrukturen, die sich durchgesetzt haben. Also das heißt, Neuordnungsprozesse beziehen sich eigentlich auf alles, was jetzt, doch, da steht, Stadtpolitik steht auch da, also sozusagen auch das ganze Selbstverständnis, wofür Stadt da sein soll, hat sich verändert. Das ist nämlich diese neue gesellschaftliche Funktion, wo ich zusammenfassen würde, dass die Stadt sich eben von diesem Ort der kollektiven Konsumtion oder von diesem Wohlfahrtscontainer, wie es Hart und Negri genannt haben, hin zu so einem Instrument des Wettbewerbs verändert haben. Ja? Gerade wenn wir stadtpolitische Diskurse analysieren, würden wir da häufig sozusagen dazukommen. Also was ist das Ziel von Stadtpolitik? Das ist ja nicht mehr, dass es den Bewohnern richtig gut geht, sondern ist, dass wir im Standortwettbewerb jetzt nochmal einen Zahn zulegen, damit es uns dann später gut gehen soll. Wie funktioniert das Geschäft mit dem Grundeigentum? Da hatte ich diesen Übergang von der Rentenbewirtschaftung zur Renditeökonomie und von Finanzprodukten benannt. Und wir haben diese verstärkte Ungleichheit in den Räumen, eine sozialräumliche Fragmentierung, ja, die wir an den drei erstgenannten Beispielen, also wo wird überhaupt Wohnungsversorgung neu verhandelt, im Privatisierungsbereich, in den Gentrifizierungsgebieten, in den Neubauprodukten, würden wir sozusagen wesentliche Punkte von dem, was ich jetzt hier vorgestellt habe, immer wieder erkennen. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal die Thesen von Hart und Negri ins Gedächtnis rufen, dann sehen wir, dass mit dem Modell der Regulationsschule sozusagen ansatzweise eine ganze Reihe von den Punkten benannt werden können. Ob sozusagen jetzt Marx damit widerlegt ist, will ich nicht behaupten. Sozusagen glaube aber, dass wir, wenn wir über die Verwertung von Grundrentenkapitalisierung sprechen, tatsächlich nochmal ausgeweitete Modelle haben müssen, die möglicherweise von diesen klassischen Vorstellungen wie Mehrwert im Produktionsprozess entsteht, neu diskutieren müssen, weil, so wie ich Hart und Negri verstehe, also die gesamte Stadt, also die gesamte bauliche Umwelt mit ihren sozusagen Effekten eine wesentliche Voraussetzung, ja, für die neuen Produktionsweisen sind. Ja? Und die sind eben nicht mehr sozusagen dieses Feld der Konsumtion und der Reproduktion, sondern die Dichte, die Nähe, die sozusagen städtische Lebensweise selber wird, das suggerieren jedenfalls die beiden ja zu einem Teil der Produktivkraft, ja, die dann in den Einzelnen sozusagen auch eingebunden ist. Und dafür gibt es, also soweit ich das bisher verstanden habe, sozusagen noch kein so richtig überzeugendes Modell, wie das in diese Kurzrechnung mit reingebracht werden kann. Was, glaube ich, aber bleibt ist, und da kann man sozusagen dann auch den Marx wieder hervornehmen, dass wir Gebrauchs- und Tauschwertwidersprüche in den Städten haben, die sich unter anderem darin ausdrücken, dass wir in dem Feld der sozialen Bewegung, wie wir es vorhin beschrieben haben, eigentlich eine zunehmende Konfrontation zwischen Immobilienverwertungskoalitionen auf der einen Seite und den Bewohnerinnen und Produzierenden in der Wissensökonomie auf der anderen Seite haben, ja, die sich also dann auch in den verschiedenen neuen sozialen Bewegungen Ausdruck verschaffen. Punkt.
Andocken können mit den Fragen an seinem jetzigen Vortrag. Gut, jetzt ist die Möglichkeit zu fragen. Zuerst die Studierenden.
Da war ja, also im Wesentlichen war damit, also habe ich mich, ja. Wir haben ja die Folien. So, ich habe die übersprungen, weil wir sozusagen wesentliche Argumente in meinen so ein bisschen unstrukturierten und langatmigen Ausführungen zu den anderen Punkten eigentlich schon untergebracht waren und habe die beiden Elemente Flexibilisierung auch von Arbeitsverhältnissen und auf der anderen Seite diese finanzmarktdominierten Akkumulationsregime sozusagen hier nochmal rausgegriffen und habe im Prinzip versucht zu erklären, wir haben diese Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, das sozusagen hat eine größere, also gibt eine messbare größere Mobilität von Berufskarrieren, also sozusagen man fängt nicht mehr bei einer Firma an und ackert sich dann hoch, sondern man wechselt ständig, man hat Zeiten der Arbeitslosigkeit, des Projekthaften, des selbstorganisierten Arbeitens mit da drin, ja, oder kann auch mal ganz aus diesem Arbeitsbereich herausfallen. Das ist hier nochmal beschrieben, als in dem engen Zusammenhang, warum das sozusagen diesen Rand von sozusagen Mittelschichtshaushalten, von Dienstleistungsarbeitern, von Angestellten oder Produzierenden in der Wissensökonomie auf die Innenstädte so stark bringt. Ja, also gerade wegen der Flexibilisierung. Dazu kommt eben die soziale Polarisierung, die durch diese Institutionalisierung oder die Wertlosigkeit von Tarifverträgen, ja, die dann nur noch für ganz kleine gewerkschaftlich vertretene Branchenbereiche zählen, mit sich bringen, ja, die uns auch erklären, warum die Stadt so auseinanderbricht in ihrer sozialräumlichen Struktur. Und das Zweite habe ich dann, da bin ich ja dann bei den Folien eingestiegen, habe gezeigt, wir haben diese Entkopplung tatsächlich von Finanzmarktaktivitäten, von der Realwirtschaft, und die sucht sich, ja, also nicht nur in der Theorie von Harvey, sondern die sucht sich sozusagen tatsächlich messbar ganz offensichtlich Anlagestellen oder Anlagemöglichkeiten im Immobilien- und Wohnungssektor. Soweit?